gewalttätiges Elternhaus, finanzielle Sorgen in der Familie, ständig das Gespräch, wir können uns das nicht leisten, wie kommen wir über den Monat, wie lange reicht das Geld noch?
Ja, bin ich jetzt arm, weil ich mir die Hose nicht kaufen kann?
Du bist gefangen in Sachzwängen, die jeden Tag von dir abverlangen, dass du mehr gibst als andere, um dasselbe zu erreichen.
Generation Zukunftsangst. Eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.
Klima, Karriere, Krankheit. Junge Menschen in Deutschland haben Angst. Angst, dass die Klimakrise ihnen die Lebensgrundlage nehmen wird. Angst, im Alter nicht von ihrer Rente leben zu können. Angst, dass Corona nur der Anfang war. Angst, dass sich rechte Strukturen in Deutschland immer weiter ausbreiten. Wie geht es jungen Menschen beim Gedanken an morgen? Wie können wir mit Unsicherheiten umgehen? Genau das wollen wir in unserem Format Generation Zukunftsangst herausfinden. Genauer hinschauen, Ängste mindern, Bewältigungsstrategien anbieten. Während in der Corona-Pandemie die Reichen immer reicher werden, rutschen mehr und mehr Menschen in die Armut. Da ist es nur verständlich, dass viele junge Menschen Angst vor finanziellen Nöten haben, wenn sie nicht sogar selbst gerade in einer Geldkrise stecken. Aber was bedeutet das eigentlich, arm zu sein? Und wie kann ich mit der Angst davor am besten umgehen? Ich habe heute meine Studienkollegin Lauri Stürenberg zu Gast. Sie studiert in Leipzig Journalismus und hat gemeinsam mit Vincent Ebnet und Maximilian Omlor in den vergangenen Wochen ausgiebig zum Thema Angst vor Armut recherchiert. Dazu haben sie eine ganze Menge Studien durchforstet. Aber nicht nur das, denn sie haben auch die Menschen hinter den Zahlen getroffen, die sich mit dem Thema auskennen oder selbst von Armut betroffen oder bedroht sind. Und davon möchte Lauri gern berichten. Hey Lauri, schön, dass du da bist. Wie seid ihr eigentlich auf das Thema Armut gekommen?
Ja, wie sind wir auf das Thema gekommen? Ich würde sagen, weil es so aktuell ist wie nie. Du hast es gerade schon angesprochen, dass die Schere zwischen Arm und Reich seit Beginn der Pandemie sich noch weiter vergrößert hat. Dazu habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Zwischen März 2020 und November 2021 haben nämlich die 10 reichsten Menschen der Welt, also Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, ihr Vermögen auf nun unglaubliche 1,5 Billionen US-Dollar verdoppelt. Im gleichen Zeitraum landeten weltweit 160 Millionen Menschen zusätzlich unter der Armutsgrenze. Insgesamt sind es nun also weltweit 3,3 Milliarden Menschen. Das geht aus einer Studie von Oxfam hervor und auch in Deutschland wurden neue Extremwerte erreicht. Während die 10 reichsten Personen hier ihr Vermögen fast verdoppeln konnten, ist die Zahl der von Armut Betroffenen um knapp 3% auf 16% angestiegen. Das heißt, jeder Sechste in Deutschland lebt also unter der Armutsgrenze.
Das ist krass, aber ich glaube, davon sind nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich betroffen, oder? Also könntest du zum Beispiel erzählen, wie es bei Jugendlichen aussieht?
Also die größer werdende Ungleichheit wirkt sich natürlich auch auf die jungen Menschen hier in Deutschland aus. Eine Studie, die das untersucht hat, ist da die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2019. Und da gaben etwa die Hälfte der 12- bis 25-Jährigen Angst vor Armut zu haben. Da können wir also vermuten, dass die Zahlen aktuell sogar noch etwas höher liegen dürften. Und ja, trotzdem sind Armut und Existenzangst so geflügelte Wörter, man hört sie irgendwie ständig. Und am Ende kann man sich dann doch relativ wenig darunter vorstellen. Jemand, der das kann, ist Olivier David.
Wenn man arm ist, dann empfindet man ganz oft eine große Distanz zur Welt. Also man sieht sich in der Welt, aber man sieht sich isoliert. Man sieht sich nicht als Teil, also man sieht sich nicht automatisch als Teil einer Gesellschaft. Es gibt die Gesellschaft, die nimmt man wahr, aber das ist eben das Außen. Und es gibt das eigene Leben, die eigene Familie, das eigene Schicksal, die eigene Biografie. Und die nimmt man, also nehmen viele Menschen, die arm sind, nehmen sie getrennt wahr von der Gesellschaft.
Olivier ist Jahrgang 88 und in Hamburg aufgewachsen. Er hat uns erzählt, dass seine Familie schon immer wenig Geld hatte und finanzielle Sorgen. Dazu kam auch noch sein Vater, der mit Drogen gedealt hat. Und Olivier schildert seine Kindheit so.
Gewalttätiges Elternhaus, finanzielle Sorgen in der Familie, ständig das Gespräch, wir können uns das nicht leisten, wie kommen wir über den Monat, wie lange reicht das Geld noch?
Okay, Lauri, aber bevor wir tiefer in die Geschichte einsteigen, was ist denn Armut eigentlich? Also was verstehen wir genau darunter?
Also Armut ist erstmal definiert als ein Mangel an finanziellen Mitteln oder lebenswichtigen Gütern, unter dem dann einzelne Personen oder Personengruppen leiden. Dabei unterscheidet man noch zwischen absoluter und relativer Armut. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber ich drösel das mal auf. Also absolute Armut oder auch physische Armut liegt dann vor, wenn Personen über ein Einkommen verfügen und dieses Einkommen dann aber so gering ist, dass es unterhalb des Existenzminimums liegt. Und das bedeutet, dass diese Menschen ihre Grundbedürfnisse ganz einfach nicht befriedigen können. Also zum Beispiel Nahrung, Kleidung oder ein Dach über dem Kopf. In hochentwickelten Industrienationen gilt absolute Armut eigentlich als faktisch überwunden. Also das heißt, niemand in Deutschland muss den Hungertod fürchten. Es gibt da auch ausreichend Hilfsangebote. Bei relativer Armut ist es dann aber ein bisschen komplexer. Also der Rat der Europäischen Gemeinschaft hat das zum Beispiel einmal so formuliert. Ich lese einmal ein Zitat vor. Menschen gelten als arm, wenn sie über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Staat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist. Also, ja, was man hier hört, ist, dass relative Armut dann auch abhängig vom Lebensstandard einer bestimmten Gesellschaft ist.
Aber woher weiß ich denn dann, ob ich als arm gelte?
Ja, dafür gibt's eine Berechnung. Also wenn man weniger als 50% des Medianeinkommens zur Verfügung hat, dann gilt man als arm.
Und kannst du nochmal erklären, was das Medianeinkommen ist und wie hoch ist das überhaupt in Deutschland?
Genau, also das Medianeinkommen ist quasi das Einkommen, das in der Mitte aller Einkommen liegt. Das heißt, 50% der Deutschen verdienen mehr und 50% verdienen weniger. Und der Median ist der Wert in der Mitte, der zeigt besser an, wie viel, also wie die Einkommen in einer Gesellschaft dann tatsächlich verteilt sind. Und man nimmt diesen Wert und nicht den Durchschnitt. Das liegt daran, ja, also wenn wir das durchschnittliche Einkommen in Deutschland angucken würden, dann läge das viel höher, weil wir natürlich einige Spitzenverdiener haben, die den Wert dann nach oben verzehren würden. In Deutschland liegt der Medianwert, also das Einkommen, was direkt in der Mitte liegt, was wir gerade gesagt haben, bei 1.780 Euro für eine alleinlebende Person. Und ja, wer im Monat nur die Hälfte, also rund 890 Euro zur Verfügung hat, der gilt als arm.
Ja, mit 890 Euro sieht das Leben ja schon ganz anders aus. Das hat ja auch ganz praktische Auswirkungen auf das Leben von Menschen selbst, wenn so Grundbedürfnisse damit gedeckt sind.
Genau, hören wir dazu am besten nochmal bei Olivier David rein.
Menschen, die arm sind, leben in Gegenden, in denen es mehr Verkehrslärm gibt. Also die Lärmbelastung ist höher, die Umweltverschmutzung ist oftmals höher, die Fahrtwege zur Arbeit sind oftmals länger. Das sind alles drei einfache Faktoren, die im Alltag für zusätzlichen Stress sorgen. Die Waschmaschine geht kaputt, es ist gleich ein Desaster. Sie müssen in den Waschsalon. Und wer mal im Waschsalon war, der weiß, dass man da problemlos irgendwie 7 bis 10 Euro die Woche ausgeben kann. So, das bedeutet, man kann sich auch in Zukunft keine Waschmaschine kaufen, weil die Fixkosten im Alltag steigen. Also immer die Frage, reicht das Geld bis zum Ende des Monats? Die Frage, meine Klamotten sind nicht so cool wie die Klamotten von anderen. Wir haben keinen Fernseher zu Hause. Ich kenne die Fernsehsendungen nicht. Ich kenne die Musik nicht, die cool finden. Das sorgt alles für Ausschluss. So, das sind alles Mechanismen, die Kapazitäten im Gehirn binden. Und diese Kapazitäten sind dann nicht mehr frei, um sich mit dem normalen Lauf des Lebens auseinanderzusetzen.
Ja, solche Fragen stellen sich natürlich vor allem Menschen, die tatsächlich arm sind nach Definition. Aber die Angst vor diesen Fragen, arm zu werden und so weiter, also das alles beschäftigt natürlich auch Menschen, denen es finanziell gesehen vielleicht eigentlich noch ganz okay geht. Und das sagt auch Olivier David.
Ich glaube, dass es zwei verschiedene Aspekte gibt. Einmal gibt es die Sorge, abzusteigen. Und die gibt es natürlich auch unter Arm, weil Armut ist nicht gleich Armut. Also du kannst arm sein und trotzdem genug zu essen haben. Du kannst arm sein und kannst deinem Kind trotzdem einen Schulrucksack kaufen, je nachdem, wie du deine Prioritäten legst. Auch ein armer Mensch kann Angst haben, weiter abzusteigen. Und ich glaube aber, dass sonst das Thema Zukunftsangst ein größeres Thema ist in der abstiegsbedrohten Mittelschicht, weil die noch mehr zu verlieren haben. Also wer arm ist, ist gezwungen, im Hier und Jetzt zu leben, weil es immer akute Fragen und Probleme gibt, die jetzt geklärt werden müssen.
Also Olivier sieht so eine Angst vor Armut, ohne arm zu sein, eher als etwas, das für die Mittelschicht eine Rolle spielt. Aber natürlich geht es ja auch um um von Armut bedrohte Menschen. Und in Deutschland gibt es da vor allem eine Gruppe, die besonders betroffen ist, arm zu werden. Genau, und das sind in Deutschland vor allem alleinerziehende Eltern. Und für unseren Podcast haben wir dazu auch mit einer alleinerziehenden Mutter gesprochen. Anna heißt in Wirklichkeit anders. Sie hat 3 Kinder, die sind 5, 8 und 14 Jahre alt und sie wohnt zusammen in Leipzig. Seit einigen Jahren ist Anna mit ihnen alleine und für sie fühlen sich Zukunftsängste und die Angst vor Armut folgendermaßen an.
Es bleibt ganz schön viel bei dem hängen, der die Kinder hat. Das ist so mein Empfinden. Also auch an Lebensmitteln zum Beispiel. Es macht ja einen Unterschied, ob ich alleine lebe oder mit 2, 3 Kindern. Und die essen manchmal wie die Raupen. Ja, ich habe das manchmal. Manchmal mache ich mir so Gedanken, oje, so perspektivisch. Und dann geht's aber wieder. Dann gucke ich erstmal, was habe ich alles. Und es braucht auch Zeit nach so einer Trennung. Ne? Also ich hätte jetzt nicht sofort sagen können, bumm, ich suche mir jetzt sofort eine Arbeit. Es zahlt sich immer wieder aus, gerade auch jetzt in der Zeit, dass ich da bin. Fängt viel ab. Aber so manchmal so ein bisschen Zukunftsängste. So. Ja, aber so, die tuckern manchmal so unterschwellig in mir rum. So leise. Also jetzt war ich so viele Jahre zu Hause mit den Kindern. Und dann muss ich am Ende zugucken, wie ich über die Runden komme. Sowas denke ich dann. Und das finde ich dann unfair, das finde ich auch gemein. Und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht gesellschaftsfähig, weil jeder Mensch, der geboren wird, hat eine Mutter und der braucht die Mutter auch. Und deswegen finde ich, sind Mütter generell, haben irgendwie bei uns einen Status in der Gesellschaft von irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, von weniger Wert. Und manchmal koppelt sich das noch so ans Alleinesein, wenn die dann groß sind. Was ist denn dann? Dann stehe ich mit mir so alleine da und dann ist vielleicht nicht viel Geld geflossen. Ja, wer ist denn dann für mich da? So. Und es koppelt sich aber immer an diese Wertfrage, immer wieder.
Ja, in Deutschland gibt es über 2,5 Millionen Menschen, denen es so ähnlich geht wie Anna. Also 2,5 Millionen Alleinerziehende bzw. Familien mit nur einem Elternteil. Und laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der alleinerziehenden Mütter dabei deutlich höher als die der alleinerziehenden Väter. Rund 2,2 Millionen Mütter und etwa 407.000 Väter waren es im Jahr 2019. Ja, was die Zahlen auch zeigen, ist, dass die Alleinerziehenden gegenüber den Eltern, die in Partnerschaft leben und ihre Kinder gemeinsam erziehen, dass diese Alleinerziehenden in allen Lebensbereichen deutlich stärker belastet sind. Und das zeigt sich vor allem, wenn man sich die finanzielle Situation von diesen Familien anguckt. Einer Studie der AOK aus dem Jahr 2021 zufolge zum Beispiel, da gaben rund 43% der Alleinerziehenden an, sich finanziell belastet zu fühlen. Und das ist eben auch nicht nur ein Gefühl, denn die Armutsgefährdungsquote liegt bei Alleinerziehenden bei rund 42%. Das heißt, 42% der alleinerziehenden Haushalte waren von Armut bedroht und von relativer Einkommensarmut betroffen.
Was meint das denn genau? Also was ist die Armutsgefährdungsquote?
Ja, die Armutsgefährdungsquote ist eine Quote, die Aufschluss geben soll über die relative Einkommensarmut. Und diese Quote ergibt sich aus dem Anteil der Person mit einem Äquivalenzeinkommen, also vereinfacht gesagt dem Pro-Kopf-Einkommen eines Haushalts. Denn natürlich hat ein Haushalt mit vielleicht 4 Mitgliedern wahrscheinlich mehr Geld als ein Haushalt mit nur 2 Mitgliedern. Aber ja, um das dann eben direkt vergleichen zu können, brauchen wir irgendwie eine andere Zahl. Und um das ins Verhältnis zu setzen, nimmt man dann das Äquivalenzeinkommen oder Pro-Kopf-Einkommen. Und wenn dieses eben weniger als 60% des Bundesmedians, das haben wir gerade eben ja schon mal gehört, also als die Mitte der Einkommen, wenn dieses Pro-Kopf-Einkommen weniger als 60% ist, dann zählt ein Haushalt als von Armut gefährdet. Und das berechnet man so, eben damit man die Einkommen unterschiedlich großer Haushalte vergleichen kann. Also wenn man sich jetzt anschaut, wer in Deutschland unter diese Quote fällt, dann sieht man, 42% der Alleinerziehenden sind von Armut gefährdet.
Das klingt schon nach einer ganzen Menge. Wie sieht das denn allgemein in Deutschland aus?
Also allgemein ist die Armutsgefährdungsquote in Deutschland angestiegen. Anfang 2022 lag sie bei 16,1%. Von Armut gefährdet sind daneben Alleinerziehenden besonders auch Menschen aus Einwandererfamilien. Und Ziemlich auffällig ist noch eine Sache, nämlich, dass die Quote in Ostdeutschland oder in den Bundesländern, in den neuen Bundesländern, höher liegt als in den Westdeutschen. Und ja, das hat sich in den letzten Jahren immer weiter angeglichen, aber der Unterschied ist da immer noch da und die Menschen im Osten sind auch tendenziell eher gefährdet, arm zu werden. Am höchsten lag die Quote für Armutsgefährdung aber im Bundesland Bremen, also im Norden von Deutschland. Und in Bayern und Baden-Württemberg zum Vergleich, da sind die Menschen durchschnittlich am wenigsten von Armut bedroht. Also da liegt die Armutsgefährdungsquote am niedrigsten.
Okay, also das waren jetzt schon ziemlich viele Infos. Und wie sieht das denn jetzt konkret bei Anna aus, also bei der alleinerziehenden Mutter, die ihr interviewt habt?
Ja, also Anna hat in ihrer Situation auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es ihr oder ihren Kindern da an irgendwas mangelt. Sie haben eine schöne Wohnung und viel Platz. Und also es gibt auch einen Garten, den sie sich so mit den NachbarInnen teilen. Aber trotzdem spielt das Geld immer wieder eine Rolle.
Letztens hat mal irgendein Kind gesagt, er braucht mal das und das oder er wünscht sich, ach, das war ein Sandwich-Toaster, genau. Und das war ja ein gemeinsamer Hausstand und den hat der andere mitgenommen, der andere Part. Und da habe ich gesagt, das geht jetzt nicht, ich kann nicht einfach jetzt einen Sandwich-Toaster kaufen. Das müssen wir gucken, irgendwann haben wir einen, aber das ist auch keine Priorität, aber damit können die leben. Ich meine, wir haben so einen Toaster, wir haben einen Backofen, ja. Also ich finde das nicht schlimm, da wird man erfinderisch. Aber man sieht dann eben auch manchmal, dass die Kinder, die sind es ja dann in einem gewissen Grad auch gewöhnt, was alles da war. Oder wenn man gesagt hat, jetzt braucht man das und das, ja klar, dann wurde das besorgt. Aber jetzt kann ich das nicht einfach. Ich finde es aber nicht schlimm. Ja, so ein Sandwich-Toaster ist jetzt nichts Elementares.
Was man bei Anna vielleicht vorhin schon rausgehört hat, ist, dass für sie da der Selbstwert auch ziemlich damit verbunden ist, wie man auch ökonomisch aufgestellt ist oder finanziell und welchen Beruf man ausübt oder eben auch, wie man sein Geld verdient, wo das herkommt.
Wie ist das denn bei Anna? Wie finanziert sie sich und ihre Familie?
Also Anna ist gelernte Masseurin und hat auch länger in dem Beruf gearbeitet. Aber als dann das erste Kind geboren wurde, ist sie zu Hause geblieben und sie und ihre Familie haben dann eben seitdem das Modell gehabt, dass die Kinder nicht in den Kindergarten gehen. Und deshalb ist Anna Vollzeit zu Hause und erhält Unterhaltszahlungen von ihrem ehemaligen Partner. Und ja, das ist gesetzlich auch so geregelt.
Die Abhängigkeit ist wirklich nicht schön, also gefühlt nicht schön, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ich kann es auch umdrehen und sagen, ich bin dankbar dafür, ja. Aber es gibt einem manchmal auch das Gefühl, nicht ganz frei zu sein. Ne? Man wird von den Menschen auch nicht ganz frei, weil man ja dann auch irgendwie über das Geld noch miteinander verbunden ist, obwohl man es ja auch braucht. Auf der anderen Seite steht es einem zu. Punkt. Das ist eine Tatsache. Es steht den Kindern zu und es steht dann auch ja, mitunter dem Ex-Partner noch zu. Und ich glaube, man darf sich dafür nicht schlecht fühlen. Gebe ich auch zu. Hab das auch manchmal, dass ich mir denke, so ein Mist aber auch. Und dann kommt aber wieder dieser Gedanke, nö, das ist aber auch eine Rechtslage und die ist legitim. Und so ist es einfach, Punkt. Für mich ist eher eine Belastung in dem Moment, wo ich auf staatliche Hilfe zugreifen würde. Weil das bei mir immer so auslöst, als hätte ich nichts gemacht all die Jahre. Aber es steht mir ja im Grunde zu. Und trotzdem habe ich so einen inneren Konflikt. Das heißt ja im Grunde, ich habe ja da nicht genug. Und das macht schon was mit mir. Aber das ist immer wieder gekoppelt an diesen Wert. Und ich finde es dann, in den Momenten bin ich immer tief traurig, weil ich mir denke, ich ziehe ja drei Kinder groß. Und am Ende muss ich dann beim Staat eine Leistung beantragen. Und damit komme ich echt schwer zurecht, muss ich mal so sagen. Doch, das macht auch was mit mir. Ja, da komme ich mir so minderwertig irgendwie vor. Ja, so dann irgendwie so eine Bittstellung und irgendwie dann Hilfe und... Wobei man ja die ganzen Jahre was gemacht hat. Ich habe ja nicht hier voll rumgelegen.
Finanzielle Abhängigkeit, die Angst, noch weiter abzurutschen, das alles hat ja auch Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden und, wie Anna sagt, auch auf den Selbstwert.
Genau, und das ist auch die These von Olivier, den wir ja auch vorhin schon mal gehört haben. Der geht da allerdings noch einen Schritt weiter. Also für ihn ist es in gewisser Weise auch ein Privileg, sich da überhaupt Sorgen machen zu können, also Kapazitäten dafür zu haben, Zukunftsängste zu entwickeln. Und diese Kapazitäten haben Menschen in bestimmten Situationen einfach nicht, also weil ihr Leben durch ökonomische Zwänge so krass fremdbestimmt ist. Und Olivier hat das so erklärt.
Wenn du arm bist, dann hast du nicht die Möglichkeit, dein Verhalten zu ändern. Du bist gefangen in Sachzwängen, die jeden Tag von dir abverlangen, dass du mehr gibst als andere, um dasselbe zu erreichen. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, in aller Regel dein Verhalten zu ändern. Sein Verhalten zu ändern setzt voraus, dass ich die Möglichkeit habe, zu reflektieren und dass es in meinem Alltag Punkte der Entspannung gibt und ein Zuhause gibt, das mir das ermöglicht, dass ich darüber nachdenke, wer ich werden will, was ich sein will, wohin ich gehen will und wie ich das erreichen kann. Und das ist eben bei vielen Leuten nicht möglich. Wenn du in deinem Kopf so eine große Not hast und du in einem Umfeld lebst, wie ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, innezuhalten und anzuhalten und zu gucken, was will ich ändern? Warum ist mein Leben so, wie es ist? Warum mache ich immer dieselben Fehler? Ich habe nicht mal verstanden, dass ich immer dieselben Fehler mache. Ich bin einfach immer wieder in dieselben Fallen gelaufen und habe mich gewundert, warum alle anderen vorankommen und ich nicht. Und über diesen Punkt des Wunderns bin ich nicht hinausgekommen, sondern es war einfach, für mich ist das Leben schwieriger und ich habe es nicht in Frage gestellt. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, das zu reflektieren. An sich zu arbeiten, sich zu verändern, setzt voraus, dass man die Mittel dazu hat und dass man das Bewusstsein dafür hat, dass man selber sich verändern kann.
Ja, im Gespräch hat Olivier uns dann erzählt, dass er irgendwann doch dazu gekommen ist, sich mit seiner eigenen Situation eben auf diese Art zu beschäftigen und damit auch aus diesem Überlebensmodus irgendwie rauszukommen, der sich ja nur darum gedreht hat, irgendwie den Alltag in so einer Lage zu bewältigen. Erst sah es bei ihm schon so aus, als würde er einen sehr ähnlichen Weg einschlagen wie beispielsweise sein Vater, weil Olivier auch schon sehr jung mit Drogen zu tun hatte. Dann ist er am Fachabitur gescheitert, hat es an der Theaterschule versucht und von dort aus ist er dann aber im Journalismus gelandet. Also er hat ein Volontariat bei einer Zeitung absolviert und angefangen als Journalist zu arbeiten und dann eben auch zeitgleich eine Therapie angefangen. Und während dieser Zeit ist er dann auch kurzfristig nicht mehr von Armut gefährdet gewesen, also durch ein geregeltes Einkommen und dann auch ein stabileres Umfeld.
Das klingt für mich schon etwas wie nach einer Aufstiegsgeschichte.
Ja, Olivier selbst sieht das auf jeden Fall nicht so, denn er hat in seiner Vergangenheit mit wirklich zahlreichen Panikattacken zu kämpfen, vor allem während der Therapie und davor. Ihm wurde auch ADHS, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, diagnostiziert und auch PTBS, das ist so eine Belastungsstörung, die durch Traumata ausgelöst wird. Und bei Olivier hat die wohl mit seiner Kindheit und Jugend zu tun, also mit den Verhältnissen, in denen er aufgewachsen ist. Kurz gesagt, er war da mehrmals kurz davor, seine journalistische Ausbildung sogar abzubrechen und mittlerweile ist er dabei, das alles mental aufzuarbeiten. Aber das heißt auch, für ihn kommen da jetzt auch Existenzängste und die Angst vor Armut dazu. Also alles, was vorher in seinem Leben eben nicht so Platz gefunden hat, vor allem, wenn er an später denkt. Und als freiberuflicher Journalist ist er finanziell jetzt auch nicht super aufgestellt, sondern auch weiter von Armut gefährdet. Dabei scheint das Schreiben bei ihm im Moment doch ganz gut zu laufen. Denn er hat auch gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Und das Buch trägt passenderweise den Titel »Keine Aufstiegsgeschichte«. Und darin schildert Olivier nicht nur seinen Weg aus der Armut oder vielleicht eher in der Armut, sondern er beschäftigt sich vor allem auch mit den Auswirkungen von so stark begrenzten Möglichkeiten und finanziellen Nöten auf die psychische Gesundheit.
Okay, das ist schon eine ziemlich spannende Geschichte. Also für Olivier hängen Armut und Psyche zusammen.
Genau, eine Studie des Robert-Koch-Instituts gibt ihm da auch recht. Und zwar ergab diese Studie aus dem Jahr 2013, dass Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status im Vergleich ihren allgemeinen Gesundheitszustand schlechter einschätzen. Und dass bei ihnen das Risiko für eine sogenannte depressive Symptomatik tatsächlich erhöht ist. Also ja, dazu kommen dann auch noch andere Gesundheitsrisiken, also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Diabetes oder Adipositas. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Sport machen, ist geringer, wenn ihr sozioökonomischer Status geringer ist. Ja, das zusammengefasst macht nochmal deutlich, dass die Gesundheitschancen ungleich verteilt sind in der Gesellschaft und zwar entsprechend des sozioökonomischen Status und das nicht nur mit Blick auf die mentale Gesundheit.
Okay, also mal angenommen, wir finden irgendwie die Ressourcen, uns mit unserer eigenen Situation zu beschäftigen und auch Existenzängste zu entwickeln, Angst vor Armut zu haben. Welche Rolle spielt denn eigentlich dieser Zusammenhang dann in der Psychologie, also auch wissenschaftlich betrachtet?
Ja, zu dieser Frage haben wir mit der Psychologin Camilla Skulik gesprochen. Sie ist 28 und kommt aus Herford bei Bielefeld. Und da geht sie tagsüber einem 40-Stunden-Job in der Klinik nach und betreut da Menschen mit der Diagnose Krebs. Und zusätzlich ist sie aber selbstständig und bietet Online-Therapiestunden an. Und da spielt auch die Angst vor Armut oft eine Rolle, wie sie uns erzählt hat.
Also dieses Thema Angst vor Armut ist auch ein sehr wichtiges Thema und dem bin ich auch schon begegnet. In meinem beruflichen Kontext ist das zum Beispiel auch eine Erkrankung an sich, die dich von jetzt auf gleich, gerade auch junge Leute, sehr schnell aus dem Leben reißen kann. Oder auch sowas wie Trennungen können ein Faktor sein. Jobverlust, ne? Von jetzt auf gleich eine gewisse Sicherheit, die vielleicht vorher da war, die fällt plötzlich weg. Und das sind natürlich Sachen, die diese Armut nochmal bestärken können, in dem Sinne, dass es einen Angst macht, dass man sich Sorgen macht. Das sind ja auch reale Ängste, finanzielle Ängste, Notlagen, die auftreten können. Und häufig sind gerade junge Menschen, junge Erwachsene, die gerade erst mit dem Studium vielleicht fertig sind, noch mitten in der Ausbildung oder vielleicht erst das erste Jahr Arbeit hinter sich haben, ja noch gar nicht richtig finanziell aufgestellt, in dem Sinne, dass sie vielleicht gar nicht die Möglichkeit hatten, viel Geld anzusparen als Puffer oder sich vielleicht auch mit bestimmten finanziellen Aspekten wie Berufsunfähigkeitsversicherung, vielleicht solche Sachen, wie habe ich mich überhaupt gesichert fürs Alter, sich vielleicht noch gar nicht richtig mit auseinandergesetzt haben und dadurch durchaus tendieren schneller in so gewisse Armutszustände und dadurch auch eine gewisse Angst verfallen zu können.
Also laut Camilla Skulik ist die Angst vor Armut da, weil es dann nicht einfach um irgendeine Illusion geht, vielleicht arm werden zu können, sondern wirklich um die finanzielle Notlage als reale Gefahr. Also wenn man sich das aus der Sicht der Psychologie anschaut, dann ist die Angst vor Armut in gewisser Weise auch vor allem eine Angst, die Kontrolle zu verlieren über das eigene Leben, über die Zukunft, sagt Camilla Skulik. Also zum Beispiel die eigenen Pläne und Ziele nicht so verwirklichen zu können, wie man das gerne würde vielleicht, weil das Leben finanziell eingeschränkt ist oder eingeschränkt werden könnte.
Also da kann das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle schon ziemlich stark ins Wanken kommen und belastend sein.
Genau, wobei man auch beachten muss, dass wir unser Leben natürlich eigentlich eh nie komplett kontrollieren können, meint auch Camilla Skulik. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Existenzangst schauen und auf die Angst vor Armut, dann ist es so, also natürlich sind nicht alle Menschen direkt von Armut betroffen, aber die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander und damit sind viele gefährdet, wie wir gesehen haben. Und eben auch von der Angst davor abzusteigen oder arm zu werden.
Und was kann man dagegen tun, gegen so Existenzängste? Weil selbst wenn man nichts gegen die Armut an sich tun kann, muss man doch irgendwie handlungsfähig bleiben. Gibt es da Strategien, einfach sich zumindest psychisch zu wappnen gegen diese Sorgen?
Das haben wir unsere Gesprächspartnerin auch gefragt. Und hören wir da nochmal rein bei der alleinerziehenden Anna.
Also entweder telefoniere ich mit einer Freundin oder mit meiner Mama. Also grundsätzlich nehme ich das wahr und schiebe es auch nicht weg. Also ich gucke mir das dann schon sehr genau an. Wie fühlt denn sich das an? Was macht das jetzt mit mir? Äußern tut sich das dann eher so in Herzenge oder so, ja, so Tränen. Ja, und dann lasse ich dem mal seinen Lauf und dann geht's wieder. Genau. Oder dann, wenn ich mit einer Freundin spreche, dann holt die mich immer wieder zurück und sagt, ey, hör mal, was du hier die ganze Zeit meisterst, du bist was wert und du machst das toll. Und dann geht das erstmal wieder, genau. Und dann muss ich gucken, dass ich eben nicht mit anderen vergleiche, ne? Dass ich nicht sage, oh, die Mama da, die geht voll arbeiten, die kriegt das alles unter einen Hut. Also da muss ich aufpassen, dass ich das eben nicht mache.
Also Anna scheint ja ihre Gefühle zu dem Thema schon ziemlich im Blick zu haben.
Ja, sie meinte sogar zu mir im Gespräch, dass Armut oder auch so ein Gefühl der Existenzangst für sie auch Einstellungssache sein kann. Also dabei geht es dann ganz konkret um Prioritäten. Auf der Grundlage von dem, was ich kann zum Beispiel oder von dem, was ich habe, was möchte ich da überhaupt, was für Werte habe ich, was ist mir wichtig, und das kann ja einfach sehr individuell sein. Und für Anna ist das dann zum Beispiel der Sandwich-Toaster, der weniger von Priorität ist als zum Beispiel ein gemeinsamer Ausflug oder so, auch wenn ihre Kinder da vielleicht oder wahrscheinlich gerne beides hätten.
Also sie meint, dass man die Bedürfnisse auch den Begebenheiten anpassen kann.
Ja, so in etwa. Hören wir noch mal rein bei Anna.
Ja, bin ich jetzt arm, weil ich mir die Hose nicht kaufen kann? Vielleicht kann ich mir aber dafür ganz andere Sachen kaufen. Mein Kühlschrank ist voll. Vielleicht lege ich Wert auf regionale, biologische Kost und ich kann es mir leisten. Aber ich lege halt keinen Wert auf irgendeine Markenhose. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Verteilung, sich die Frage zu stellen, was heißt denn Armut? Was ist denn, also Fülle oder Reichtum? Und was ist Mangel? Weil ich glaube auch, wir erzeugen den ganz oft selber. Das ist so mein Empfinden. Wenn ich immer nur gucke, was jetzt nicht da ist, kann ich mir auch die Frage stellen, brauche ich das überhaupt? Ist es jetzt so das, was mich jetzt auch glücklich macht? Und da gibt es bestimmt echt Familien, da sieht es bestimmt bitterböse aus. Und ich kann mir vorstellen, auch Kinder können zueinander ganz schön fies sein, wenn vielleicht einer nicht diesem Standard entspricht. Oder wenn andere feststellen, na, die haben jetzt nicht so viel Geld. Ich glaube, das kann ganz schön wehtun, wenn die damit in Berührung kommen.
Ja, bei Anna ist das so. Sie hat einen Kreis von Freundinnen und Familien, bei denen bestimmte materielle Sachen einfach nicht so eine große Rolle spielen, weil da andere Sachen wichtig sind. Und bei ihr ist es beispielsweise auch so, dass ihr die Großeltern bei größeren Anschaffungen so unter die Arme greifen können, wenn zum Beispiel die Kinder etwas für die Schule brauchen, eine Klassenfahrt ansteht oder sowas. Und ja, so ein soziales Netzwerk kann da sehr hilfreich sein, aber das haben natürlich auch nicht alle Menschen, so wie Anna. Also, dass da wirklich Menschen sind, auf die sie in solchen Situationen vertrauen können, auch vielleicht finanziell gesehen. Ja, und nicht jeder Mensch kennt andere Menschen, die schon mal in der gleichen Situation waren, zum Beispiel auch plötzlich alleinerziehend zu sein. Und da kostet es erstmal Überwindung, sich auch woanders Hilfe zu suchen. Aber die gibt es natürlich auch. Und bei Anna war das zum Beispiel der Schia e.V. in Leipzig. Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender, das bedeutet die Abkürzung des Vereins. Der kümmert sich insbesondere um die Alleinerziehenden und die Belange von allen Elternfamilien.
Die haben ja mit mir so eine Erstberatung auch gemacht. Das hat mich unglaublich aufgefangen, weil ich wusste ja im Grunde nicht wirklich, was auf mich zukommt. Also alleine diese ganzen finanziellen Fragen. Was ich dort total schön fand, dass mir dort Anerkennung gegeben wurde. Also dass mir immer wieder gesagt wurde, und sie haben das bis jetzt toll gemacht. Und das ist alles so in Ordnung. Und daran müssen sie sich auch immer wieder erinnern. Und einfach zu wissen, da gibt es noch ganz viele andere Menschen, denen es genauso geht. Und die schaffen das auch alle. Also es hat mir sehr geholfen. Na, und einfach, dass da Ansprechpartner sind, die auch um die Gesetzeslagen Bescheid wissen. Die wissen ja auch Bescheid, um was für Fragen sich die Menschen dann so stellen. Na, also und vor allem, finde ich, bringen sie einfach eine Wertschätzung einem gegenüber. Na, man kommt nicht hin so wie, du bist selber dran schuld, sondern sie sind was wert und sie leisten da einen tollen Job. Und ich habe mich da sehr eingebunden und integriert gefühlt und sehr aufgehoben. Und das hat mir erstmal so eine rote Linie wiedergegeben, Gott sei Dank. Weil ich wirklich wusste überhaupt nicht, hä? Wie denn, was denn jetzt? Und da habe ich so meinen Faden dann gehabt, daran konnte ich mich orientieren und konnte dann auch so die Schritte erstmal hier so mental und dann eben auch wirklich im Außen dann so gehen.
Sich so zu vernetzen mit anderen Menschen, die ähnliche Ängste haben. Es kann ein Schritt sein in die richtige Richtung. So sieht das auch die Psychologin Camila Skolik. Und sie setzt dabei aber noch früher an.
Also grundsätzlich ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, ehrlich zu sich selber zu sein. Wirklich sich vielleicht zu hinterfragen und regelmäßig auch so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Vielleicht mit der Frage auch, wie geht's mir eigentlich wirklich?
Ja, Camila Skolik spricht hier die Selbstreflexion, also dieses sich selbst bewusst machen an. Da sagt sie auch, dass Ängste zu unserem Leben dazugehören und die haben ja auch ihre positiven Seiten, denn sie würden anzeigen, warte mal, hier stimmt irgendwie was nicht und das kann ja auch durchaus hilfreich sein, da die Ängste auch mal zuzulassen.
Da grundsätzlich immer wirklich ehrlich zu sich selber zu sein und auch zu gucken. Zum Ersten zu verstehen, dass diese Angst völlig normal ist, so zu reagieren. Und eben auch zu gucken, was kann ich selber dagegen tun, um die ein Stück weit zu bewältigen. Denn auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele Menschen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzen, auch so ein Bild vielleicht haben, die Angst ist unangenehm, ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, ich will damit gar nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass wir wissen, das hat auch eine gewisse Schutzfunktion, die brauchen wir auch, um den Alltag, das Leben zu bewältigen, ist es gar nicht realistisch, ohne Angst zu leben.
Wenn wir uns also mit unserer Angst auseinandersetzen, dann können wir auch Lösungen finden.
Ja, genau. Aber natürlich brauchen wir dazu auch irgendwie Kapazitäten und die muss man auch erstmal aufbringen können, um sich wirklich mit sich selbst und seiner Situation zu beschäftigen. Und Olivier hat da auch nochmal eine besondere Perspektive drauf.
Es gibt natürlich verschiedene Tools, die man insgesamt tun kann, dass man sich Hilfe holt, dass man mit anderen Leuten über seine Ängste spricht. Das kann eine Form von Selbstermächtigung sein, ne? Also dass man gemeinsam reflektiert, dass man mit seinen Eltern spricht, dass man mit Leuten im gleichen Alter spricht. Aber letzten Endes sind das Symptombekämpfung, weil diese Ängste, die kommen ja nicht einfach so, sondern diese Ängste sind da, weil es die reelle Chance gibt, dass immer mehr Leute kein Geld haben. Und insofern gibt es vielleicht sogar so eine Art empowerndes Potenzial von diesen Ängsten, weil sie auf ein Thema lenken, das dringend angegangen werden muss, nämlich dass immer mehr Leute in Altersarmut leben werden und dass immer mehr junge Leute auf den Markt gespült werden, aus der Schule entlassen werden und dann keine Jobs finden oder nach dem Studium keine Jobs finden und auch immer mehr gut Ausgebildete. Ne? Insofern sind das ganz reale Ängste.
Ja klar, am Ende ist es eine riesige gesellschaftliche Aufgabe, gegen Armut selbst vorzugehen.
Genau, um dann eben halt auch nicht nur bei den offenbar berechtigten Ängsten stehen zu bleiben, denn natürlich kann ich versuchen, selbst für mich und mein Wohlbefinden irgendwie Verantwortung zu übernehmen und zu reflektieren, wie Camila Skolik ja auch sagt, und dann kann ich versuchen, was an meiner Situation zu ändern. Aber erstmal muss ich natürlich auch in die Lage versetzt werden, das tun zu können, um da dem System nicht völlig ausgeliefert zu sein, weil mein Alltag das einfach gar nicht zulässt. So. Insofern trifft es das, was Olivier meinte, wahrscheinlich ganz gut, nämlich ja das empowernde Potenzial von diesen Ängsten zu erkennen und damit auch Aufmerksamkeit auf das tatsächliche Problem zu lenken, also auf die wachsende Ungleichheit und Armut in Deutschland. Und die können wir nur gemeinsam als Gesellschaft ändern.
Das war's mit dieser Folge Generation Zukunftsangst. Danke dir, Lauri.
Gerne.
Ich bin Anka Leclerc. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lauri Stürenberg, Vincent Ebnet, Maximilian Omlor und Marie Zinkern. Wenn ihr noch mehr zu Zukunftsängsten junger Menschen wissen wollt, dann schaut doch auf der MDR-Wissen-Seite vorbei. Da findet ihr auch noch ein paar coole Grafiken und Daten zu jeder Podcast-Folge. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ciao, macht's gut. Danke an Anselm Kreuzer, der die Musik komponiert hat, Marcel Littek und Thomas Tastarek von Mephisto 97.6 und danke allen Menschen hinter den Kulissen und vor den Mikros.
Generation Zukunftsangst, eine Podcast-Reihe des Masterstudiengangs Journalismus der Uni Leipzig in Kooperation mit MDR Wissen.